Wir wollen heute sprechen über Spanien gegen Italien, über Slowenien gegen Serbien und über Dänemark gegen England. Das alles tun wir mit Nils Kern. Nicht jedes dieser Spiele war gleich spektakulär, aber das hört ihr hier jetzt gleich hier alles im Rasenfunk. Und genau jetzt geht's los.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
C'est terminé, 2-0 pour l'équipe de France, c'est la joie extraordinaire, ça craque en flèche, folie douce.
Alles zur EM der Männer.
Es tut mir leid, lieber Nies, ich habe hier nur begrenzten Monitorplatz vor mir, deswegen konnte ich jetzt nicht runterscrollen bis zu einem spanischen Intro. Ich hoffe, du verzeihst mir. Schön, dass du da bist.
Ist schon okay. Da kommt bestimmt noch nach dieser EM für dann die nächste EM, kannst du da bestimmt ein paar Highlights, wenn dann Nicky Williams ausgerufen wird. Da kommt dann das noch dazu.
Ja, wobei, du wirst ja bestimmt schon mitbekommen haben, und damit hallo und schönen guten Abend dir erstmal. Du wirst ja bestimmt schon mitbekommen haben, das sind ja alles immer Finaltorschützen, oft sogar das letzte Tor oder das entscheidende Tor.
Und ich meinte natürlich auch, dass Nico Williams dann im Finale gegen Deutschland alle Herzen der Nation brechen wird. Nein, Ola in die Runde. Hallo, schön hier dabei zu sein. Mal gucken, Finale ist noch weit hin, aber ich glaube, wir haben heute einen ganz guten Turnierfavoriten gesehen. Wer das von diesen 6 Teams war, die heute im Einsatz waren? Da dürfen die Zuhörerinnen gespannt sein.
Ja, die werden überrascht sein, wenn wir über Serbien sprechen. Sollte es Deutschland werden, die würden sich ja schon, wenn sie beide Gruppensieger werden würden. Spanien und Deutschland, sie träfen sich ja schon im Viertelfinale. Aber ich kann nur davor warnen, so zu denken, ab dem Viertelfinale gibt es eh nur noch Knallerpartien. Ist völlig egal wie. Deswegen erstmal eins nach dem anderen. Und eins nach dem anderen machen wir auch. Wir beginnen nämlich mit dem 15-Uhr-Spiel von heute. Das fand statt in München zwischen Slowenien und Serbien. Und das hier war der Spielfilm. Slowenien hat kleinere Chancen. Nach einer knappen halben Stunde kann allerdings auch Vlahovic mal köpfen. Mitrovic verpasst nach Ecke sehr knapp. Dann spielt Elsnik einen Doppelpass mit einem serbischen Spieler und trifft nur den Pfosten. Spora und Šeškov vergeben den Nachschuss. Mitrovic scheitert aus kurzer Distanz an Oblak und kurz darauf wird Lukic im Konter von Elsnik geblockt. Es geht also gegen Ende der ersten Hälfte hin und her, aber mit 0:0 in die Kabinen. Gacinovic kommt dann für Mladenovic, Kostic natürlich EM aus, das habe ich noch nicht erwähnt an dieser Stelle, konnte gar nicht spielen. Mitrovic hat nach einem langen Ball und Doppelpass mit Tadic eine gute Chance, scheitert aber an Oblak, Šeško schlenzt aufs Tor, Rajkovic pariert und dann kommt die 69. Minute. Kanicznik nimmt Gacinovic den Ball ab und geht ins Dribbling vorbei an Milinkovic-Savic, er legt raus auf Elsnik, der nach innen flankt und Kanicznik findet, der Milinkovic-Savic im Rücken davongelaufen ist und sich vorentsteht und einschiebt. Da sieht Milinkovic-Savic, ja, ich sag seinen Namen zum dritten Mal, nicht gut aus bei dieser Aktion. Und Slowenien ist näher als jemals zuvor am ersten EM-Sieg der Geschichte. Serbien wirft alles nach vorne, pariert aber gut bei einem Freistoß. Stojanovic blockt einen Schuss von Ilic und dann kommt die 96. Minute und das dürfte jetzt tatsächlich das am spätesten erzielte Tor der EM-Geschichte in der regulären Spielzeit eines Gruppenspiels sein, denn in der 96. Minute in einem Meer aus Bierbechern, die wohlgemerkt auf slowenische Spieler geworfen wurden von den serbischen Fans, führt Ilic nochmal eine Ecke aus, die landet bei Jovic und der erzielt per Kopf das 1:1. Rajkovic war mit nach vorne gekommen. Bijol verpasst erst den Ball und Kanicznik kommt nicht ins Duell mit Jovic. War eine Situation, in der Slowenien nicht nah genug dran war. Und so trennen sich die beiden eben unentschieden. Und es war hinten raus ein spektakuläres Spiel und unentschieden verpflichtet zur Auftaktfrage, Nils. Dich kann das nicht mehr überraschen. War es denn auch ein verdientes Unentschieden?
Ja, es ging dann natürlich durch die zweite Halbzeit in Ordnung. Mich hat irgendwo im Serbien fast ein bisschen enttäuscht, ne, speziell in Halbzeit 1 lang, wo du merkst schon, du hast viel Qualität auf dem Platz und Vlahovic hier, Mitrovic da, der kam auch zu einigen Abschlüssen, aber so richtig miteinander geklickt, harmoniert haben die drei vorne nicht. Vielleicht war es auch zu viel, dass dann auch noch Tadic im Vergleich zum ersten Gruppenspiel reingekommen ist. Vielleicht war das einfach dann zu viel. Aber ja, trotzdem sind sie auf dann ein Team gestoßen, das einfach dann zusammen verteidigt hat und so weiter. Also da kam es mal wieder dazu, 11 Spieler gegen ein Team. Und so hat das Slowenien eben lange ziemlich gut gemacht. Auch wenn jetzt vielleicht Šeško, diesmal hat er, glaube ich, nicht Aluminium getroffen. Das war wer anders. Aber dann nach der Führung von Slowenien haben sie sich vielleicht ein bisschen zu sehr ausgeruht. Ich meine, ist irgendwo auch logisch, wenn du so nah an der Sensation bist am allerersten, deinem allerersten Turniersieg, dass du dann vielleicht ein bisschen das über die Zeit retten willst. Und es sah ja auch gut aus bis zur 95. Minute, auch wenn, wie gesagt, Mitrovic wirklich eine und die andere Chance hatte und viele Gelegenheiten hatte. Aber ja, es ging dann summa summarum in Ordnung und es war wild. Und wie du schon gesagt hast, da lag irgendwie Leergut rum im Wert von 200 Euro. Also ich glaube nur 20 Becher dann nach den UEFA-Preisen geschätzt. Das war schon wild, diese Schlussphase. Dann natürlich auch noch eine andere Torwart mit vorne dabei gewesen. 21 Spieler im gegnerischen Strafraum und dann macht das Jovic da. Das ging schon in Ordnung dann, summa summarum.
Aber wie hat dir denn, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber ich würde da gerne nochmal ins Detail gehen. Wie hat dir denn die serbische Spielanlage gefallen? Also sie haben sehr viel über Flanken und Flügelspiel gemacht. 33 Flanken haben sie geschlagen. Und an Mitrovic kann man ja ganz gut so diese Ambivalenz des serbischen Spiels sehen, weil auf der einen Seite war er überhaupt nicht im Spiel. Es gab lange Phasen, vor allem in der ersten Hälfte, da hast du dich gefragt, wo ist er eigentlich gerade, weil die Kamera nie so weit rüber geschwenkt ist, dass man ihn überhaupt mal sehen konnte. Aber auf der anderen Seite hatte Mitrovic auch sehr gute Chancen. Er hat sie dann auf eine Art und Weise vergeben, dass es fast schon ein bisschen tragisch war. Aber dieser Lattentreffer war super. Der Kopfball, der knapp vorbeiging. Also wie hat dir die Spielanlage und seine Einbindung gefallen?
Es war ein bisschen anders vielleicht zum ersten Gruppenspiel gegen England, wo Serbien, glaube ich, tatsächlich extrem viele Flanken hatte und denen dann gar nicht so viel anderes noch eingefallen ist, also wo es gar nicht so viele andere Mittel gab. Jetzt haben sie es schon versucht, ein bisschen auch anders zu lösen, auch dass mal dann Vlahovic irgendwo einfach nur den Ball festmacht vorm Strafraum und dann guckt, wer dann nachrückt. Aber es war einfach gefühlt irgendwie, wie gesagt, vorne drei Offensivstars, die sich dann teilweise ein bisschen auf dem Fuß gegenseitig standen. Also da hat so ein bisschen auch das Gleichgewicht gefehlt. Vielleicht wer dann auch da nachrückt, da hat mir einfach generell einfach Slowenien hat das einfach ganz gut wegverteidigt. Wie gesagt, Vlahovic auch lange nicht zu sehen. Ich glaube, der hatte nach 20 Minuten gefühlt erst irgendwie fünf Ballkontakte. Das wurde dann im Laufe des ersten Durchgangs besser, weil dann eben auch doch ein bisschen Zug mal dahinter kam, sprich im Sinne von, dass ein paar Spiele nachgerückt sind, dass die Risikobereitschaft von Serbien ein bisschen größer wurde, wo einfach dann doch mal ein Außenverteidiger hinterläuft. Ja, Mitrovic kam zu seinen Topchancen, weil er sich einfach auch körperlich immer wieder richtig stark durchgesetzt hat. Also da war dann, glaube ich, auch der Schütze zum 1-0, Karnečić, war, glaube ich, sein Gegenspieler meistens. Der konnte einem dann teilweise auch schon leid tun. Also wenn Mitrovic einfach nur den Arm ausfährt, du kommst da gar nicht mehr ran an ihn. Der ist ja wirklich dann auch ein Koloss und hat das oft auch eigentlich gut gemacht. Aber wie gesagt, rein von der Spielweise haben sie es, glaube ich, versucht, ein bisschen unterschiedlicher zu gestalten im Vergleich zum England-Spiel. Aber irgendwie war es nicht so weder Fisch noch Fleisch. Also mal eine Flanke hier, mal es kurz kombinieren, mal irgendwie warten, dass Vlahovic festmacht und einer rückt nach. Irgendwie so richtig gelungen ist da im ersten Durchgang fast gar nichts.
Ja, also den ersten Durchgang fand ich ehrlich gesagt ziemlich schlimm von Serbien, weil da, also man war sowohl defensiv nicht so wirklich kompakt, Slowenien hatte auf den Flügen relativ viel Platz, dann hat Slowenien halt auch sehr viele Flanken geschlagen und das wiederum kam Serbien entgegen, weil die haben sie sehr gut wegverteidigt, also deswegen war Slowenien zwar überlegen, aber hatte kaum richtig große Chancen, aber da muss ich sagen, hat mich Serbien richtig, ja, fast schon schockiert, also auf definitiv negativ überrascht, weil die vorderen drei, die hingen relativ in der Luft, du hast es ja auch schon gesagt, die Ballkontakte von Tadic hast du angesprochen, Tadic ja sowieso mit der Art und Weise, wie er Kritik geübt hat nach dem ersten Spiel, hat sich dann bei der Mannschaft entschuldigt und durfte jetzt dann von Beginn an spielen, aber es ist eine Sonderpersonalie, guckt man vielleicht dann auch nochmal kritischer drauf, weiß ich nicht, aber was mir vor allem aufgefallen ist und das war, finde ich, dann nämlich ein großer Unterschied von Serbien zur zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte war das Nachrückverhalten der anderen Spieler teilweise überhaupt nicht da. Das hat bedeutet, wenn sie den Ball mal irgendwie rausgebracht haben und vorne ihn hatten, bei Vlahovic, bei Mitrovic, bei Tadic, dann waren die oft 3-6. Und es hat ewig gedauert, bis da mal jemand nachgerutscht ist. Ich meine, Mitrovic hat ja manchmal, oder auch Vlahovic, die haben ja den Hintern raus und so lange den Ball gehalten, wie es ging. Aber das war irre langsam. Und in der zweiten Hälfte, die ja viel besser war, von Beginn an hatte da Serbien Chancen, war genau das da. Höheres Pressing, viel höhere Intensität, auch ein viel schnelleres Umschalten tatsächlich. Ich finde, das hat man auch bei Gacinovic gesehen, obwohl er insgesamt dann doch ein unglückliches Spiel gemacht hat, würde ich sagen. Aber das fand ich erstaunlich. Und da, glaube ich, würde ich mir als Slowenien vorwerfen, dass man fast aus dieser ersten Hälfte zu wenig gemacht hat.
Ja, ich glaube, so viele Chancen hatten sich da jetzt auch nicht ergeben. Generell muss man bestimmt auch einen Jan Oblak erwähnen, der dann eben auch seine 2, 3, 4 Paraden schon irgendwann bald hatte. Und sonst wäre das noch mehr gekippt, vielleicht auf Seite von Serbien. Da ist halt dann vielleicht auch Slowenien einfach irgendwo spielerisch limitiert und ein Šeško vielleicht doch hier und da nervös. Er hat ja diese eine Gelegenheit, wo er dann nach Aluminiumtreffer im Strafraum den Ball kam, bisschen Rücklage und dann vergibt er das Ding. Ein abgezockterer Typ macht das vielleicht oder bleibt da ruhig und kriegt den Körper drüber und so weiter. Aber ich glaube, Slowenien hat so trotzdem fast das Maximum rausgeholt, was sie hatten. Wir reden ja trotzdem über, in Anführungszeichen, nur 11 Abschlüsse. Ist ja voll in Ordnung, da ein Tor zu machen. Serbien dann eben mit 15 Abschlüssen hatte da hier und da ein paar mehr. Und das war nicht nur Mitrovic, aber eben Oblak hat verteidigt, was er konnte. Und im zweiten Durchgang wurde der Druck einfach immer größer, dann wo sich dann natürlich auch Slowenien auf dem 1-1 nicht ausruht, aber einfach sagte, das bisschen, was wir noch an Energie haben, wir haben vorher viel reingeworfen, das müssen wir jetzt über die Zeit bringen. Vielleicht können wir noch einen Konter landen, aber da hatte dann vielleicht auch schon zur Halbzeitpause gab es auch einen Wechsel das war Gazinovic,
ja, genau.
Der zur Halbzeitpause kam. Hatte dann vielleicht auch schon hier und da seinen gewissen Impact, um Slowenien einfach zu zeigen, jetzt kommt noch ein bisschen mehr. Also wir haben schon ein paar Offensive und später dann sogar noch Jovic reingekommen, Vlahovic dafür raus, um einfach noch mehr Druck auszuüben, um noch mehr Bälle irgendwo reinzuschlagen, in die Nähe einfach zu bringen, ein bisschen auch Slowenien ins Wanken zu bringen. Von dem her hat das schlussendlich funktioniert, aber wie gesagt, auch großer Anteil von dem Punkt ist ja ein Punktgewinn. Schlussendlich geht da auch auf Jan Oblak, der ein gutes Spiel gemacht hat.
Ja, das stimmt. Das muss man definitiv nochmal erwähnen an der Stelle. Ich meine, Slowenien hat es ja auch risikoavers gespielt. Also die hatten 4-2-Aufbau und die Serben haben mit 5 Männern dagegen gepresst. Das heißt, Slowenien war immer plus 1, aber dafür am anderen Ende des Feldes minus 1. Und dementsprechend war die erste Hälfte. Slowenien hatte den Ball und hat sich dann über die Flügel systematisch nach vorne gespielt. Gerade Janša hatte da gute Möglichkeit. Der hat häufig die Flanken gesucht, aber eben manchmal auch ein bisschen zu früh. Aber sie haben das eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Und sie sind auch in weiten Teilen dieses Spiels extrem souverän gewesen, fand ich. Bijol hat sehr, sehr gut gespielt gegen Zivkovic. Kurz vor der Halbzeit hat er da eine Riesenchance verhindert. Dann Kanisnik, ich habe es leider vergessen, wie man ihn ausspricht, ich habe es extra noch nachgeguckt, aber vorhin um 16 Uhr, das ist jetzt schon 7 Stunden her, so lange kann ich mir offenbar Dinge nicht mehr merken, wie der das 1-0 einleitet und dann selber vollendet und kurz danach noch den Schuss von Mitrovic an die Latte lenkt. Also ja, Kanisnik, genau. Das wäre eigentlich der Spieler des Spiels gewesen, wenn er dann nicht auch seine Aktien gehabt hätte beim 1-1, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Also Bijol und er war das. Also bei Slowenien, muss ich sagen, haben mir mehr Dinge gut gefallen als bei Serbien, ohne dass ich sagen will, Serbien hätte es unverdient gespielt. Für Expected Goals Fetischisten war es das perfekte Ergebnis, denn die Expected Goals unterscheiden sich um 0,01. Serbien hat 1,53 und Slowenien 1,52. Also dann kann man sagen, 1-1 ist verdient. Aber ich fand, bei Slowenien war mehr zu beobachten, was quasi mit Gruppentaktik zu tun hat und nicht mit Individualkönnen. Und das eine ist jetzt nicht besser als das andere, aber es ist halt schon interessant, das zu bemerken. Und besonders gut hat mir da gefallen Elsnik. Der hat so eine Art Vorstopper gespielt. Das hat er gegen Dänemark schon gemacht. Ist mir gegen Dänemark schon aufgefallen, dass Elsnik, ich glaube, der hat immer so einen Spezialauftrag. Und gegen Dänemark war das, dass er Eriksen mit aufgenommen hat. Und wenn Eriksen dann quasi tief stand, dann stand Elsnik einfach in der eigenen Kette. Und wenn Eriksen sich hat fallen lassen, dann ist er mitgegangen bis zu einem gewissen Punkt. Das war jetzt nicht eine reine Manndeckung, aber so einen gewissen, ja eben so wie es Vorstopper früher halt gemacht haben. Das hier ist mein Bereich und da verfolge ich dich quasi bis zum Ende der Zone und dann übergebe ich dich an den äußeren Läufer. Oder wie auch immer man das damals gemacht hat. Und der hat das gegen Mitrovic und Tadic gemacht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und mit der Einwechslung von Stojanovic ist er dann auf die Linksaußenposition gegen den Ball gerückt. Und da fand ich ihn im Umschalten, war er da sehr gut. Aber gegen den Ball hat es mir, ja, war er fast ein bisschen verschenkt. Der hat mir im Zentrum besser gefallen. Aber ich glaube, das war nur ein Detail.
Das ist eine gute Beobachtung. Wäre mir jetzt so als Vorstopper nicht aufgefallen, aber ja, ich glaube, gegen Dänemark, was hatten die da? 30% Ballbesitze oder was auch immer, viele Bälle einfach nur antizipiert weggeschlagen. War natürlich Elemente, die man hier auch jetzt am Donnerstag gesehen hat. Jansa hattest du erwähnt, der ist schon auch irgendwo eine Waffe mit seinen Hereingaben, mit seinen Einwürfen, also was man auch vielleicht mehr hätte nutzen können. Das hat jetzt auch nicht immer geklappt, wenn er da mal ausholt zu einem langen Einwurf. Also Slowenien hat schon seine Möglichkeiten. Ich glaube, ein Sporas hat jetzt vielleicht ein bisschen auch die Tiefe gefehlt in diesem Spiel, der schon auch immer einer ist, der irgendwo den Gegenspieler wo mitzieht, weg, also einfach sich immer irgendwo anbietet und einfach davonzieht, den Gegenspieler mitnimmt. Das hat vielleicht hier und da noch ein bisschen gefehlt, aber ist jetzt auch nicht vielleicht der Anspruch von Slowenien hier, den Gegner 3-0 nach Hause zu schicken, sondern einfach nur, wie du sagst, von der Gruppendynamik her zusammenzuhalten. Das hat 95 Minuten gut geklappt, dass da ein Team gegen 11 Spieler gut zusammengehalten hat, auch mit einem großartigen Torhüter zu verbessern. Gab es bestimmt was hier und da was, wie gesagt, Šeško hat jetzt auch nur irgendwie um die 25 Ballkontakte, ist er vielleicht auch nicht so gewohnt, oder bei Leipzig hat er vielleicht hier und da ein paar mehr, wo ein bisschen mehr eingebunden ist, zu mehr Abschlüssen kommt. Und trotzdem will ich da jetzt gar nicht so viel meckern, nur weil sie doch den einen oder anderen Ball mal weggeschlagen haben.
Ja, ja, klar. Also es war bei Slowenien, finde ich, auf sehr gutem Niveau dieses Spiel. Und bei Serbien ist es dann eben die Ambivalenz, die ich ganz am Anfang schon angesprochen habe. Man kann viel kritisieren, man muss aber auch anerkennen, dass es eine Reaktion gab und dass man ja letztlich das Worst-Case-Szenario verhindert hat, das zu dem Zeitpunkt des Spiels noch möglich war, nämlich dass man schon nach Ausgang des Spiels Dänemark-England aus der Gruppenphase ausgeschieden ist. Das wäre jetzt sowieso nicht möglich gewesen, aber das immerhin war möglich. Und alle anderen Themen, die Bierbecher und was da sonst noch so passiert ist, das muss jetzt alles aufgearbeitet werden. Da müssen wir uns zum Glück nicht mit beschäftigen. Womit wir uns aber beschäftigen müssen, und ich weiß nicht, ob das so viel angenehmer ist, zumindest aus englischer Sicht, ist die Partie Dänemark gegen England, denn über die wollen wir jetzt als nächstes sprechen. Der Spielfilm ist ein bisschen kürzer, liebe Hörerinnen und Hörer. Schon nach 9 Minuten muss ich Walker behandeln lassen, war weggerutscht bei einer Flanke, wechselt danach die Schuhe. Das war, erwähne ich deshalb, weil das war wieder so in Frankfurt, obwohl es ja ein genormter UEFA-Rasen ist. Er ist in jedem Stadion gleich. In Frankfurt scheint er seifiger zu sein. Woran auch immer das liegt. Es sind wieder viele weggerutscht. Aber gut. Ansonsten, Foden schießt nach einer schönen Aktion gegen Højbjerg über das Tor und in der 18. Minute dann pennt Christiansen gegen Walker, der ihm den Ball abnimmt und nach innen zieht. Sein Pass wird noch doppelt abgefälscht, landet aber dennoch bei Kane oder gerade deshalb bei Kane, der aus kurzer Distanz trifft. Christiansen stand in Unterzahl und hat es einfach nicht geschnallt. Also der wollte sich den Ball noch einmal vorlegen mit einem weiteren Kontakt und zack war Walker dazwischen und Dänemark lag selbstverschuldet mit 0-1 hinten. In der Folge allerdings kommen die Dänen sehr gut ins Angriffsdrittel, haben aber kaum klare Chancen und das ist eigentlich auch in der 34. Minute der Fall, denn ich weiß nicht, ob ich einen Distanzschuss aus 28 Metern als eine klare Chance bezeichnen würde. Wenn er allerdings mit 114 km/h in den linken Innenpfosten knallt und von dort ins Tor, dann kann man das vielleicht dann doch so stehen lassen. Es ist auf jeden Fall das 1-1. Und wie wird das Ganze eingeleitet, liebe Hörerinnen und Hörer? Durch einen Fehlpass von Harry Kane nach Einwurf England. Da drehen Standardtrainer Land auf Lob ab durch, wenn sie diesen Pass sehen, der gespielt wurde. Das war, naja gut.
War das Pass oder Befreiungsschlag, aber flach? Warum so durch die eigene Hälfte? Hey, naja, warum?
Ist es wichtig, weil es wäre ein schlechter Pass gewesen und es wäre ein schlechter Befreiungsschlag gewesen. Also er war an beiden Toren beteiligt, um das mal so zu sagen. Typisch Harry Kane. So kennen wir ihn aus der Bundesliga. Es geht mit 1-1 in die Halbzeit. Kurz nach der Halbzeit trifft Saka mit dem Kopf nach einem tiefen Pass nur das Außennetz. Schon nach 54 Minuten wechselt Gareth Southgate. Das bedeutet, er muss auch sehr unzufrieden gewesen sein. Das heißt, er hat dasselbe Spiel gesehen wie wir. Er bringt Gallagher für Trent Alexander-Arnold. Hjulmand bringt Damsgaard und Barr für Christiansen und Wind. Southgate reagiert diesmal früh und bringt außerdem dann später noch Gallagher, Watkins, Eze und Bowen. Das heißt, insgesamt mehr Tempo und vielleicht auch einfach die Hoffnung darauf, dass irgendetwas passiert. Denn es passierte auf englischer Seite fast nichts. Es gab ein paar gute Rettungsaktionen. Gay hat da in höchster Not gegen einen etwas planlosen Bar einmal gerettet. Und am Schluss hat Højbjerg noch vom Strafraumeck knapp am Tor vorbeigeschossen. Es bleibt aber am Ende bei einem 1-1. Und da würde ich so deutlich sagen, Nils, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, das ist für England schmeichelhaft, oder?
Schmeichelhaft, die Art und Weise bestimmt. Also Ich glaube, Kyle Walker hat sich auch nach dem Ergebnis im Interview auch dann natürlich ein bisschen das schön geredet, von wegen, hey, wir sind immer noch Erster und der Gegner hatte ja eigentlich keine echte Chance, der Fernschuss, wie du es auch schon so grob gesagt hast, aber schmeichelhaft im Sinne von, was habt ihr da gemacht? Also selbst nach diesen 3-4 offensiven Wechseln gab es nur einmal eine Szene, wo dann Watkins ganz gut in die Tiefe gegangen ist, der wurde mal geschickt, da war dann Schmeichel noch dran, also da hat man mal gedacht, oh, ihr könnt ja doch, wenn ihr wollt.
Stimmt,
aber irgendwie
das
kam dann.
Ja, genau. Stand da alleine vor Schmeichel. Das war sogar richtig gut.
Das war noch gut. Und dann man dachte, jo, jetzt habt ihr noch 20 Minuten, da wird's jetzt noch mehr von kommen. Und trotzdem hatte danach ihr noch Dänemark die besseren Chancen. Also das ist schon so gesehen dann schmeichelhaft und peinlich. England hatte summa summarum, auch das könnten Kyle Walker hervorheben, mehr Abschlüsse als noch im ersten Spiel vielleicht, aber das war immer noch viel zu wenig und Chris Kramer hatte ich beim ZDF natürlich mit großem Interesse verfolgt, was er diesmal sagt und auch da wieder, das ist, du kannst natürlich spielen wie Union Berlin, wenn du auch die Mittel, das Personal dazu hast, aber du bist halt England und du hast irgendwie 3, 4 überragende Weltklasse-Spieler allein da vorne. Warum spielst du so und traust dir nicht ein bisschen mehr zu, auch so in der Vorwärtsbewegung, wer kommt da mit? Oder du gefühlt hatte ich, es gab ein paar Szenen, da hatte ich das Gefühl, wenn du bei England den Ball hast oder der ballführende Spieler, der ist die ärmste Sau auf dem Platz. Das war ein bisschen auch vielleicht bei Kane vor dem Ausgleichstreffer, ja, er hat den Ball und irgendwie weiß nicht so richtig und macht was Blödes draus. Später gab es dann nochmal so eine Situation, wo dann auch Kane hinten dann rausgedribbelt hat und war einfach alleine, weil auch keiner so richtig entgegenkommt. Das klappt auch mal, Foden hat ein ganz gutes Solo rund um die Halbzeitpause, ja, wo einfach super. Mal hinten auch so leicht genervt nach hinten schon geht, gib mir mal den Ball, ich mache jetzt mal was, zieht mal an, okay, aber irgendwie so richtig mannschaftlich, was da an Zusammenspiel war, wer da dir entgegenkommt, wer sich anbietet, wer, das war einfach zu wenig als Team mal wieder.
Ja, vor allem, es gibt so eine grundsätzliche Disbalance bei England und das muss nicht verhindern, dass die im Turnier weit kommen, weil ich glaube, mit dieser Art Fußball, das ist K.O.-Rundenfußball, den sie eigentlich jetzt schon spielen. Und zwar diese Disbalance ist eben einfach, was machen sie ab der Führung, die sie haben? Und gleichzeitig stellt sich für uns Beobachtende die Frage, was würden sie denn mal machen, wenn sie zurückliegen? Denn dieses irgendwie in Führung gehen, und das war ja keine unverdiente Führung, England hat gut begonnen in diesem Spiel. Jetzt nicht überragend, aber es war völlig in Ordnung und haben auch ganz gut gepresst. Und das war aber dann nie wieder zu sehen. Und mit nie wieder meine ich nie wieder in diesem Spiel. Danach saß England tief. Hatte aber weder die Spieler noch die Spielanlage, um Konter ausspielen zu können. Du hast dieses Kane-Dribbling angesprochen. Das war kurz vor der Hälfte. Der hat 40 Meter vom eigenen Tor endlich mal den Ball erobert. Und dann dachte er sich, okay, gib ihm, jetzt geht's nach vorne. Und dann hat er gemerkt, ey, scheiße, ich stehe hier quasi gefühlt an der eigenen 10-Yard-Linie. Das ist ja noch ewig bis nach da hinten. Und dann hat ihm auch noch keiner geholfen. Und du hättest ja Bukayo Saka zum Beispiel. Und so 2-3 Mal haben sie es auch versucht, Saka einzusetzen. Aber es war so durchsichtig, dass Christiansen sich schon eine Minute vorher hat fallen lassen und dann konnte er es ablaufen oder Christensen ist aus der Kette rausgekommen. Das fand ich übrigens ganz interessant. Vestergaard hat wieder diesmal zentraler Innenverteidiger gespielt und nicht mehr einen der äußeren Innenverteidigerposten. Das war noch anders im Spiel gegen Slowenien und hat auch besser funktioniert, weil da war Vestergaard so ein kleines Teil des Problems, dass man da dieses Spiel nicht gewonnen hat aus dänischer Sicht. Aber um bei England zu bleiben, dieses tiefe Sitzen und dann beides nicht können, Kontern und Pressing, also was war denn das bitte für ein Pressing? Saka ist einmal alleine angelaufen, keiner ist mitgekommen, Saka guckt, ach so, wir können das nicht, okay gut, dann machen wir es nie wieder. Die wussten zum Teil gar nicht, wie sie zugeordnet waren. Du konntest teilweise sehen, dass Kane an Saka seinen Gegenspieler übergeben hat, im Anlaufen quasi. Also es war völlig wild, es wurde ein bisschen besser, als dann die Jungen drin waren, aber ehrlicherweise glaube ich, das war nur, weil die das in einem höheren Tempo gemacht haben und weil es dann für die Dänen auch langsam anstrengend wurde. Die hatten dann auch schon viele Wechsel gemacht. Es war nicht so schlimm wie gegen Slowenien, da sind sie richtig eingebrochen, aber du hast schon dann doch einen Qualitätsabfall gemerkt bei den Dänen. Aber also England, wie gesagt, das kann erfolgreicher Fußball sein, aber auf der anderen Seite kann es das auch nicht gewesen sein. Also ich habe in der Vorbereitung noch englische Podcasts gehört, die waren alle schon sehr, sehr kritisch nach dem ersten Spiel und ich habe jetzt in der Mixdown und so weiter, die Ohren aufgehalten, beziehungsweise auf der Pressetribüne, in die Mix konnte ich dann nicht mehr, weil ich ja dann schon wieder zum nächsten Spiel musste. Aber also da rumort schon ganz schön, das kann ich sagen.
Ja, muss man natürlich auch auf die Startelf gucken. Ist das auch alles so im Gleichgewicht mit dann? Es sind ja eigentlich drei Rechtsverteidiger irgendwie auf dem Platz. Und ich glaube, ja. Alexander Arnold war beim Gegentreffer auch irgendwo, aber nicht da in dem Sechserraum, wo dann vielleicht dann diese 114 Kilometer pro Stunde Ding gezündet wurde. Na, vielleicht auch nicht sein Fehler. Saka ist ja auch ein bisschen eher nur so ganz halbherzig hingetrabt, wo man auch sagen kann, das könnte man auch ein bisschen energischer machen. Also, aber wie gesagt, gibt da bestimmt schon in der Starthilfe einige Personalien, wo man sagen kann, musst du jetzt die alle so aufstellen, weil irgendwo das Trent Alexander-Arnold ist jetzt der Star und der muss unbedingt noch reingequetscht werden und hast du auf links nichts Besseres als einen Trippier, der auch erst sehr spät mal sich nach vorne getraut hat oder zumindest, wenn es darum geht, Gegner anlaufen, einfach mal einen Gegner stören und nicht einfach nur, Gegner hat den Ball, wir ziehen uns zurück, wir warten, was der Gegner macht, wir hoffen, dass der irgendwie den Ball verliert und dann reagieren wir. Aber so dieses Aktive hat da schon oft gefehlt bei England. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wer da den Ball mal hatte, war ein bisschen so die ärmste Sau auf dem Platz, weil da sehr wenig mannschaftlich zusammen funktioniert hat. Vielleicht weil einfach die Startelf nicht ganz in der Balance ist oder sich dann doch alle auf den goldenen Moment von Jude Bellingham wieder verlassen, wofür gibt ihm den Ball und er macht schon irgendwas, aber er kann jetzt auch nicht immer zu einem Mega-Solo ansetzen und den Ball rausbringen, wie beim ersten Spiel. Also ja, man weiß nicht so genau, was man von England halten soll, aber vielleicht ist da einfach auch irgendwo diese Zeit vom Southgate irgendwo nähert sich eher dem Ende, dass sie über dem Peak schon sind, dass es die Mannschaft irgendwo vielleicht auch diese berühmten neuen Impulse braucht und wie jetzt zum Beispiel Gegenpressing geht, werden wir ja bald bei Spanien, werden wir später noch drüber reden. Also die zeigen ja eher diese Impulse oder ist was Neues, neue Elemente, wir sind ein bisschen variabler und England, ja, ist immer nur same and same.
Was ja auch nicht unerfolgreich ist. Also wie gesagt, ich glaube, ein solcher Fußball kann einen weit tragen, wenn man es dann verteidigt bekommt. Und wenn man ehrlich ist, dieser Schuss aus 28 Metern, der hat trotzdem irgendwie 0,01 Expected Goals. Und ob da Pickford nicht vielleicht nochmal einen Zwischenschritt zum Beispiel machen kann, er sieht wahrscheinlich den Ball ein bisschen zu spät, vielleicht liegt es da dran, kann man auch nochmal drüber diskutieren. Und es war jetzt kein Riesen, also es war ein Chancenplus, aber es waren keine riesigen Großchancen, die da Dänemark hatte. Also all das könnte man wohlwollend auch sagen. Aber auf der anderen Seite stehen eben zwei Aspekte. Das eine ist eben das fehlende Offensive. Also in der ersten Hälfte hatte England 4 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Das ist, ja, das ist Ukraine gegen Rumänien-Niveau ungefähr. Mhm. Und das zweite ist, und das war eine These, die habe ich in einem anderen Podcast gehört. Und weil du ja ein Jude Bellingham-Kenner bist durch deine Nähe zu Real Madrid, wollte ich dir diese These mal vorwerfen. Da habe ich gehört, es war, glaube ich, bei der Totally Football Show von The Athletic, dass das englische Spiel fast zu sehr auf Jude Bellingham zugeschnitten sei. Und dass eben, weil du das vorhin auch angesprochen hast, alle eben warten, dass er eine besondere Aktion macht, inklusive er selbst. Er erwartet es von sich selbst auch. Dass deswegen andere vielleicht manchmal gar nicht in den entscheidenden Zonen an den Ball kommen und in so kleinen Szenen, das waren jetzt nicht viele, aber ist mir das auch aufgefallen, dass wenn es ins Angriffsdrittel geht, dann fordert Bellingham nicht nur den Ball, sondern er bekommt den auch und manchmal gäbe es aber auf dem Flügel schon auch noch eine andere Option. Wie siehst du denn diesen Fokus auf ihn?
Ja, gute Frage. Erstmal bei Real Madrid ist er natürlich gar nicht so zentral, wie jetzt natürlich bei England, wo das war teilweise heute auch auf der Achterposition, gar nicht nur wie jetzt nominell diese Zehnerposition. Bei Real Madrid ist er da schon eher so ein bisschen auch ein Lückenfüller, eher außen, in so einer Art 4-4-2, dass er da den linken Mittelfeldspieler macht. So zu Beginn war das natürlich noch irgendwie so eine halbe Neun irgendwo weiter vorne, weil es andere Verletzungen gab, egal. Ja, ist eine gute These, dass man irgendwo denkt, gibt Bellingham den Ball, der will ihn ja auch und es hat ja auch beim ersten Spiel, der hat ihn ja auch schon rausgebracht, den Ball dann auf Walker, glaube ich, und später war er dann da bei der Flanke von Saka und hat das Ding gemacht, also so, das könnte schon irgendwo ein Muster irgendwo sein, die funktioniert und der kam ja jetzt auch in dem Spiel 90 Minuten auf 60 Ballkontakte, was jetzt kein schlechter Wert ist, aber natürlich auch weit weg von einem überragenden Wert für so eine zentrale Rolle im Mittelfeld. Mir ist da jetzt auch keine gute Aktion von ihm in Erinnerung geblieben, also dass er da irgendwo mal das Spiel an sich gerissen hatte. Es waren halt eher wieder ein bisschen sich defensiv aufgerieben. Er hat ja auch seit einem Dreivierteljahr eine Schulterverletzung, die wohl noch operiert werden sollte, müsste. Also das handicapt ihn schon auch ein bisschen die letzten Spiele, aber ja, es wäre schon ein Fehler für die ganze englische Nationalmannschaft zu sagen, gib Bellingham den Ball und er macht schon was, weil dafür hat die Mannschaft ganz andere Möglichkeiten, Qualitäten, aber bestimmt könnte er hier und da auch ein bisschen Mannschaftsdienlicher denken und ja, einfach einfach mal nur in Anführungszeichen einen Saka schicken oder einfach den Ball schnell wieder nach außen bringen und nicht immer nur Kontrolle, Kontrolle, wie er es jetzt vielleicht auch bei Real Madrid gelernt hat, Ball erstmal stoppen, gucken, dann weiterspielen, sondern dass es vielleicht auch ein bisschen schneller geht. Da hat er vielleicht sich jetzt auch, wie gesagt, zu viel bei Real abgeguckt und es könnte bestimmt schneller nach außen gehen.
Ja, beziehungsweise er spielt halt bei Real mit Spielern, die aus der Statik wieder in die Dynamik sehr gut reinkommen und das können halt bei England, also Foden hat das in dem Spiel ganz okay gemacht, also sogar ganz gut im Vergleich zu anderen. Saka kann das noch und dann hört es aber schon auf, Trent Alexander-Arnold vielleicht noch so ein bisschen, aber das ist schon
nicht dabei, ja.
Genau, das ist schon tatsächlich ein Aspekt. Aber dann lass noch über Dänemark sprechen, dass die nicht zu kurz kommen. Wie haben die denn dir gefallen?
Ja, eigentlich gut im Sinne von, sie mussten früh reagieren, weil das Gegentor ja schon früh gefallen ist und den Druck nach und nach erhöhen. Wir hatten ja auch gleich irgendwie schon in der ersten Minute erstmal so ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Da war es dann, glaube ich, Højbjerg, der da einen Schuss abgesetzt hatte. Der war eh das ganze Spiel on fire. Also für ihre Möglichkeiten war da einiges geboten. Ich glaube, Eriksen hatte England am Anfang noch ganz gut aus dem Spiel genommen. Da redet man auch über die ersten 15, 20 Minuten, wo er nur so 10 Ballkontakte oder hatte oder so. Also da hat, an sich funktioniert ja England auch defensiv, das sieht man ja bei so wenig Gegentoren und so weiter. Da haben sie Eriksen eben noch ganz gut aus dem Spiel genommen, aber irgendwann wurde eben da gefühlt auch Dänemark ein bisschen variabler, auch wenn jetzt Wind oder Højlund vorne jetzt keinen überragenden Tag hatten, aber auch da vielleicht haben die Wechsel ein bisschen was gebracht, wenn da als noch ein Damsgaard kam oder so. Von dem her, Dänemark war okay, auch da in ihren Mitteln, auch da bleibt natürlich die Ansage, dass es nur ein Fernschusstor war, das 13. glaube ich in diesem Turnier, damit ist jetzt schon die WM 22 übertroffen, damals 12, um mal einen Fakt reinzuwerfen. Aber sie haben vielleicht auch zu wenig aus den Fehlern von England gemacht, da gab es hier und da schon auch mal einen Ballverlust, ein Missverständnis, da hätte Dänemark bestimmt noch mehr Profit rausschlagen können oder einfach mit noch mehr Power, Energie, Dänisch Dynamite aufs Tor gehen können oder es noch mehr erzwingen können. Ich glaube, England war heute schlagbar und Dänemark war vielleicht doch noch ein bisschen immer Vorsicht vor Kontern, sie haben ja noch Saka auf dem Platz und jetzt kommen noch drei offensive Schnelle von der Bank, dass sie da vielleicht nicht ganz all-in gegangen sind.
Ja, interessanter Gedanke mit dem All-In-Gehen. Also ich finde auch, dass man gemerkt hat, dass Højlund einfach, also er hat die Anlagen und das Potenzial, ein sehr, sehr guter Stürmer zu werden, aber er zeigt es zu selten und auch in dem Spiel war es nicht so. Die Torgefahr kam eigentlich ganz oft aus dem Mittelfeld nachrückend. Und das, finde ich, hat Dänemark gut gemacht. Ich fand es ganz interessant. Sie haben eine andere Spielanlage gehabt als gegen Slowenien. Sie haben Eriksen und Wind diesmal in die vorderste Kette reingeschoben. Gegen Slowenien haben die noch so beide im Zehnerraum gespielt. Da haben sie so ein 3-Box-3 über viel weite Teile des Spiels gespielt. Diesmal nicht. Diesmal haben sie Eriksen und Wind bis in die Kette vorgeschoben. Und ich vermute, dass der Plan war, damit zum einen das Feld länger zu machen, das hat ganz gut geklappt, weil die immer wieder so Läufe gemacht haben und dann geht eben der Innenverteidiger ein paar Schritte mit, dann bist du im Abseits, kommst wieder zurück, aber so kannst du ja schon so ein bisschen wie so eine Ziehharmonika das Spielfeld auseinanderziehen, länger machen, den Bereich des Spielfelds, in dem du spielen kannst, aber ich glaube vor allem ging es darum, dass Hjulmand und durchaus manchmal auch Højbjerg in diesen weiten Raum dann reinstoßen können, der dann eben zwischen Trent Alexander-Arnold und Declan Rice aufgegangen ist, einfach weil da kein anderer Stand. Und gerade Hjulmand hat es ja super gemacht. Nicht nur jetzt beim Tor, das Tor ist eigentlich gar nicht das richtige Beispiel dafür, weil das war ja ein Einwurf, da stehen sie ja gar nicht so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, aber es gab immer wieder Aktionen, wo eben die beiden da in diesen Raum reingehen konnten. Manchmal war es auch vom Flügel kommend jemand, manchmal sogar Christensen, der linke Innenverteidiger, der dann angetribbelt hat, das hat er sich aber nur 2-3 Mal getraut im Spiel. Und ich finde, dass das gut funktioniert hat und dann fand ich noch einen weiteren Aspekt interessant. Im Spiel gegen Slowenien war deutlich zu sehen, dass die Dänen physisch abgebaut haben und das wurde auch von Kasper Hjulmand dann auf Nachfrage auf der Pressekonferenz bestätigt und er hat auch bestätigt, dass er auch findet, dass es besorgniserregend ist, dass das schon im ersten Spiel passiert und dass er vielleicht zu spät gewechselt hat. Und was war in diesem Spiel? Er sieht, dass Christiansen 2-mal ein Laufduell gegen Bukayo Saka verliert und zack, 54. Minute, genau 57. Minute, Entschuldigung, Christiansen wird ausgewechselt, Damsgaard kommt und Alexander Bark kommt und dann gibt's eben eine kleinere Umstellung, dann wechselt Mähle die Seite, der hat vorher rechts gespielt, musste dann links spielen, der hat dann die Christiansen-Position gespielt und war dann eben auf rechts. Nächster Wechsel dann in der 67. Minute und dann hinten raus, gut, ich glaube, das 82. muss man da nicht mehr so hochhängen. Aber das fand ich interessant. Er hat darauf reagiert. Es hat diesmal besser funktioniert. Es gab keinen solchen Leistungsabfall wie gegen Slowenien. Aber was du halt schon gemerkt hast, ist, es gab einen Grund, warum er gegen Slowenien später gewechselt hat. Denn die erste Elf, mit der funktioniert es ganz gut. Also er hat ja nur einmal rotiert, Bar raus, Mähle dafür rein. Und mit jedem Wechsel wurde es ein Ticken weniger fluide, fand ich, ein Ticken weniger flüssig. Es war auch manchmal, manchmal haben sie dann auch, sie haben ja eigentlich ein sehr gutes Pressing gespielt, aber manchmal gab es da auch dann kleinere Fehler, weil jemand nicht durchgedeckt hat. Und da hat sich dann England eigentlich auch ganz gut draus befreit in der Schlussphase des Spiels. Deswegen, das fand ich einfach nur eine interessante Beobachtung. Man weiß, wo es herkommt. Jetzt hat man aber auch ein bisschen gesehen, warum er es vielleicht gegen Slowenien nicht unbedingt gleich gemacht hat.
Ja, und Energie war auch insofern noch da oder noch was im Akku, dass schon auch ein paar Ballverluste bei England erpresst wurden. Ich glaube, Gay hatte da einmal im Strafraum irgendwie nach einem Rice-Rückpass, war so ein bisschen wild, generell auch einmal Rice noch den Ball irgendwo im Mittelfeld verloren. Also da gab es hier und da schon die Situation, wo dann die Dänen doch noch da waren, wo sie gezeigt haben, sie brauchen vielleicht noch einen Punkt eher als jetzt England in der Gruppe. Und ja, also vielleicht durch die Wechsel, dass dann einfach nochmal die Frische von der Bank kam. Auch wenn dann, wie gesagt, England hat schon auch okay verteidigt mit irgendwie trotzdem jetzt auch vielleicht nicht unbedingt einer Viererkette, die vor Weltklasse sprüht, außer natürlich ein Walker oder so. Und Stones hat auch ein okayes Spiel gemacht, aber trotzdem haben die das dann auch noch trotz dem einen oder anderen Ballverlust immer noch ordentlich bis gut gemacht. So.
Und so ist es dann eben dann vielleicht dann doch ein leistungsgerechtes 1:1, wie man so schön sagt, und führt ja zu einer extrem interessanten Konstellation für den letzten Gruppenspieltag. England 4 Punkte, Dänemark und Slowenien jeweils 2 Punkte und den direkten Vergleich unentschieden gespielt und Serbien 1 Punkt. Das heißt, es kann noch alles passieren am letzten Spieltag. Dänemark wird gegen Serbien spielen. Mit einem Sieg ist man sicher durch. Mit einer Niederlage könnte aber Serbien durch sein oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass man dann weiter wäre. Und England spielt gegen Slowenien und auch die Slowenen könnten da noch weiterkommen. Also da können wir uns alle drauf freuen. Am Dienstag um 21 Uhr werden diese Spiele stattfinden. Und dann gab es ja noch ein Spiel, auf das wir uns jetzt heute sehr gefreut haben. Und das fand statt in Gelsenkirchen zwischen Spanien und Italien. Aber wenn man polemisch sein wollen würde, würde man sagen, nur ein Team ist zum Spiel erschienen. Das wäre natürlich ein bisschen zu hart, aber das war Spanien. Denn der Spielfilm, ich werde da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es gab Chance um Chance um Chance für Spanien. Es gab 9:1 Schüsse. Der eine Schuss von Italien, der war in der 45. Minute, kam der erst zustande und ging weit übers Tor. Also bis dahin hatte Italien logischerweise einen Expected Goals Wert von 0,0. Dann war er, glaube ich, bei 0,02 oder irgendwie sowas im Dreh rum. Und in der 55. Minute ist es dann auch endlich aus spanischer Sicht soweit, dass einer dieser vielen Angriffe mal zu einem Torerfolg führt. Und wie es zu diesem Turnier passt, was haben wir? Distanzschusstore und wir haben Eigentore. Es war ein Eigentor. Williams setzt sich durch von links und flankt. Morata verlängert den Ball noch. Donnarumma lenkt den Ball noch leicht nach vorne und von dort, also von Donnarumma, trifft er Cagliafiori am Knie und der trifft ins eigene Tor. Danach gibt es natürlich noch weitere Chancen, natürlich vor allem für Spanien, aber nicht mehr nur ausschließlich. Morata schießt aus der Distanz, Cambiaso rettet bei einem Kopfball von Lenormand vor der Linie, Jamal schlänzt knapp am Tor vorbei, aber dann kommt auch nochmal eine Phase von Italien. Retegi verpasst eine große Chance, die aus dem Nichts kommt und hinten raus gibt es bis hin zu einem Eckball, wo Donnarumma mit nach vorne kommt, zumindest noch Spannung. Auch wenn wir sicherlich hier gesessen wären und gesagt hätten, Mensch, da hat aber Italien noch den Kopf aus der Schlinge gezogen. Lass mal mit dem Blick auf Spanien beginnen, weil du ja auch da naturgemäß sehr tief drin bist. Was macht denn dieses Spanien so stark? Ist es die Tatsache, dass wir jetzt auf einmal auch lange Pässe sehen, wenn die mal angepresst werden?
Auch, es ist vieles und das ist tatsächlich auch sehr überraschend, weil jetzt Luis de la Fuente ist jetzt seit über einem Jahr im Amt, gar nicht groß gesagt hat, dass er irgendwie viele Dinge anders machen will, sondern eher auch so ein bisschen nur das schöne Spiel beibehalten will. Aber jetzt gibt's diesen typischen Barca-Block nicht mehr, Alba Busquets nicht mehr dabei, Gavi ist weg. Du hast eine sehr, sehr bunte Nationalmannschaft mit irgendwie Spielern aus, ich glaube, 13 Vereinen, auch in der Startelf ist da sehr viel Buntes dabei, von Real Sociedad kommen mit 4 Nationalspielern die meisten und irgendwie passt es zusammen, also dass da sehr viel Unterschiedliches auf dem Platz ist, die dann wirklich auch also wir reden natürlich über ein paar, es gibt auch mittlerweile lange Bälle, dass Spanien Flanken versucht mittlerweile, haben wir alle gesehen, und Fernschüsse und so weiter. Nico Williams hat ja auch noch die Latte getroffen, das ist das offensichtlich, aber auch wie griffig die Mannschaft mittlerweile im Gegenpressing ist, da war ja Italien teilweise zu bemitleiden, wie viele lange oder zweite Bälle dann auch bei Spanien wieder gelandet sind, also die dann auch die Kopfballduelle für sich entscheiden, obwohl es jetzt nicht unbedingt alle die Größte auf dem Platz sind. Also da hat einfach De La Fuente sehr gute Arbeit bisher geleistet, indem er die Mannschaft weiterentwickelt hat nach vorne. Das kommt natürlich auch durch individuelle Qualität, was Lamine Yamal und Nico Williams links und rechts machen. Aber trotzdem ist ja auch noch ein Fabian Ruiz ist da und Cucurella hat, glaube ich, heute auch ein sehr gutes Spiel gemacht, vor allem defensiv, aber auch nach vorne. Und also man kann wirklich 11 Spieler, glaube ich, heute loben, die ein gutes bis sogar sehr gutes Spiel gemacht haben. Und das war offensiv wie defensiv der Fall. Und das, wie gesagt, ein bisschen überraschend, weil ich jetzt nicht unbedingt in den letzten Testspielen erkannt habe, dass De La Fuente da so unterschiedlich spielen lassen will. Wir hatten natürlich gegen Kroatien das Spiel mit 45% Ballbesitz, was es seit über 100 Spielen nicht mehr gab. Jetzt haben sie natürlich wieder über ihre 50% gehabt, aber das war so jetzt nicht unbedingt zu erkennen, dass es so flüssig läuft, so variabel ist und dann auch irgendwo begeisternd ist.
Und wie sehr hängt das mit Spielern zusammen und wie sehr mit Taktik? Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe.
Es ist schon viel Spieler, glaube ich, weil du einfach natürlich, jetzt kommen die beiden offensichtlichen Namen nochmal, Lamine Yamal, Nico Williams, diese X-Faktoren sind, die du ein bisschen, die haben ihre gewissen Freiheiten auf dem Platz, die sind kaum zu berechnen, zu verteidigen, sind natürlich auch noch neu, also es gibt noch nicht so viele Schulungsvideos vielleicht über sie, auch wenn Nico jetzt auch schon eine Weile auf hohem Niveau performt hat und Lamine Yamal hat auch eine gute erste Saison bei Barca, aber die sind einfach, ja, noch so ein bisschen dieses Neue, dieses Freche bringen sie mit dabei, du hast eine gute Mischung im Kader, wo auch viel Erfahrung dabei ist. Daniel Carvajal ist rechts, natürlich Rodri, absolute Weltklasse im Mittelfeld, und also da kommt da sehr viel zusammen, und vielleicht hat sich da auch jetzt ein Luis de la Fuente einfach vom taktisches Konzept brauchst du hier und da, du brauchst verschiedene Pläne in gewissen Situationen, gar keine Frage, damit die Spieler wissen, jetzt rückt der eine hinten rein oder was auch immer, aber es sind schon auch ein paar Freiheiten auf dem Platz, dass der Spieler, der das Selbstvertrauen hat, sich auch mal das Dribbling zutraut, und das war ja dann bei Fabian Ruiz beim Tor gegen Kroatien der Fall, oder gab auch heute ein paar Dribblings, aber es gab eben auch mannschaftsdienlich taktisch ein paar gute Sachen, wo dann eben der Außenverteidiger hinterläuft, wo dann doch früh abgezogen wird zum Fernschuss, also es ist schon, glaube ich, viel Spieler, viel Instinkt, viel der Trainer lässt euch machen. Es ist eine bunte Truppe, die Spaß haben zusammen im Training, weil sie sonst nicht so miteinander kicken. Es ist jugendliche Frechheit oder freche Jugend, was auch immer, aber eben auch viel Erfahrung, Abgezocktheit. Jetzt ein Morata hat schon auch hier und da, kann man den Ball festmachen, oder hatte seine guten Fernschüsse heute, das Tor gemacht, natürlich gegen Kroatien. Also da ist einfach eine gute, sehr gute Mischung im Kader, glaube ich.
Rodri hatte eine 98%ige Passquote. 93 von 95 Pässen hat er angebracht. In der ersten Hälfte war er sogar perfekt. 100%
getippt fast.
Ja, genau. Ich kann mich auch an die beiden Fehlpässe, ich habe sie extra nochmal nachgeschlagen, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Ist Rodri nicht zu pressen? Oder war das einer der Fehler im Matchplan Italiens, dass man ihn so wenig unter Druck gesetzt hat?
Vielleicht eher Zweiteres, also Rodri, absolute Weltklasse, ist schon auch nicht so einfach von ihm Ball wegzukriegen, aber vielleicht hat's Italien ein bisschen zu sehr auf tiefstehen, langer Ball Richtung Chiesa oder so, es war ja auch vor der Halbzeitpause diese eine Chance von Chiesa da, vielleicht haben sie es zu sehr darauf versucht, und wenn dann doch mal irgendwo erstmal wieder eine Kontergelegenheit, einen langen Ball kam, dann ging sie eher über außen, da waren Cucurella, wie gesagt, sehr aufmerksam, hat das eben auch sehr, sehr besorgt verteidigt, also der war immer sofort schon wieder zur Stelle, auch mit seiner Geschwindigkeit in der Konterabsicherung, also vielleicht hätte Italien mehr durchs Zentrum gehen sollen, aber das sagt sich so einfach, weil da steht immer noch ein sehr großer und starker und in Form guter Rodri, deswegen haben sie es mehr über die Außen versucht, und da war da einfach bei Cucurella und bei Carvajal wenig zu holen, wobei eher gab es nochmal ab und zu die Situation, dass dann selbst hinter einen Laporte, der ist ja in die Startelf gerutscht für Nacho, dass es bei ihm im Rücken so ein bisschen die Gelegenheit kam, der ein bisschen zu spät vielleicht geschaltet hat, wo da mal ein Skamaka in der Nähe war, aber auch da, wie gesagt, war dann schon Cucurella zur Stelle, also Rodri, weiß nicht, ob man ihn hätte erpressen können, sie hätten es bestimmt hier und da mehr durchs Zentrum versuchen können, aber das auch mehr, weil Cucurella so gut war.
Ja, und gleichzeitig ist das Interessante, also ja, es gab die Phasen, in denen Italien tiefer stand, also klar, aber eigentlich hat ja Italien versucht hochzupressen, ähnlich wie es auch Kroatien gemacht hat. Aber es ist jetzt das zweite Team, doch, ich fand schon, in der ersten Hälfte gab es immer wieder Situationen, wo sie mit 5 Spielern gepresst haben. Ich weiß es, weil ich mir da nämlich noch, als wäre es vor 18 Jahren gewesen, also vor 2 Stunden habe ich mir da nämlich noch versucht, die Pressingmuster quasi aufzuzeichnen. Aber das war eben dann so, ab der Mitte der ersten Hälfte kam das nicht mehr, weil nämlich dann, was war quasi das, woraus, wie sich dann Spanien daraus befreit hat? Also dreimal haben sie sich richtig durchgezockt, das war krass, und auch zum Teil mit Pässen durchs Zentrum hindurch. Es gab da einen Pass von Rodri auf Fabian Ruiz, der quasi fast durch den Mittelkreis durchgeht, bis vorne in kurz vor den Strafraum. Also dieser Passweg darf nicht offen sein, aber das war halt einfach, ist im Pressing so passiert. Das haben sie 2-3 Mal so gemacht, dass sie es über den Pass gelöst haben. Und die anderen 3-4 Situationen, in denen Italien so hochgepresst hat, da hat tatsächlich irgendein Spanier manchmal, einmal war es Simon und ich glaube, ansonsten war es Lenormand vor allem. Dann haben sie die langen Bälle gespielt auf Williams. Und was hat Williams in diesem Spiel neben vielen anderen Dingen gut gemacht hat, war, wie gut er diese Bälle festgemacht hat. Also das war ein langer Pass und der kam auch gut an. Aber dann hat Nico Williams auch damit immer das Richtige eigentlich gemacht. Und dann gab es die Phase, wo Italien wahrscheinlich auch auf Grundlage der Erfahrungen eben, als man gepresst hat, dann tiefer stand. Aber was dann ja trotzdem nicht passiert ist, und da stelle ich mir auch hinsichtlich Italien ein paar Fragen, war, dass man das Zentrum geschlossen bekommen hat. Also dieser Zwischenraum zwischen den Sechsern und der letzten Kette, der war groß genug, dass da Petri und Ruiz rein konnten. Manchmal ist sogar Nico Williams rein, das fand ich ganz interessant. Ist nicht oft vorgekommen, aber manchmal ist er von außen reingezogen. Und wieder und wieder und wieder hat Spanien da reingeschafft. Und eigentlich finde ich, dass man sogar noch mehr Chancen sich hätte erspielen müssen aus diesem Bereich heraus. Also es waren natürlich klare Chancen plus Spanien, aber man hat sogar fast ein bisschen zu wenig daraus gemacht, dass du in so einem sensiblen Bereich des Feldes immer wieder mit extrem spielstarken Spielern am Ball bist.
Ja, da stimme ich schon zu, allein weil ja Spanien dann eben auch so offen und offensiv stand, dass da immer irgendwo 5, 6 Spanier in der gegnerischen Hälfte waren. Also bestimmt haben sich da Räume ergeben und alles außer, oder wir reden ja von zur Halbzeitpause, ein Abschlussverhältnis von 9-1, 4-0 aufs Tor, das kann nur besser werden. Und da war ja selbst dieser Chiesa-Versuch kurz vor Pausenpfiff war ja fast schon traurig, wie er da drüber geschossen hat. Also das hätte Italien bestimmt besser machen können. War mir jetzt nicht so aufgefallen, dass sie doch so draufgegangen sind. Wie gesagt, für mich war das mehr lange Bälle oder Versuch, irgendwie hinter die Kette zu kommen. Aber dann eben waren Cucurella da oder es hat es irgendwie abgelaufen. Und dafür hat sich Spanien auch, glaube ich, sehr wohl gefühlt im Ballbesitz mal wieder. Dieses Mal hatten sie, wie gesagt, mal wieder ihre über 55% Ballbesitz und da lief der Ball einfach gut. Da gab es auch so diese eine Kombination, wo ich glaube, dann Mittelfeldspieler legt raus auf Carvajal, der direkt wieder zurück und dann kam Rodri zum Abschluss. Also ob sie jetzt immer mit stoppen und gucken und in Ruhe oder einfach es auch schnell ging direkt oder dann doch wieder das individuelle Dribbling von Lamine Jamal oder Nico Williams, da hat auch einfach sehr viel funktioniert. Ich glaube, Di Lorenzo wird heute nicht gut schlafen. Das war der Bewacher, Gegenspieler von Nico Williams, der einfach ein Riesenspiel gemacht hat. Und wenn die so viel Spaß haben am Kombinieren und so variabel sind und es so flüssig läuft, dann wird selbst für ein Italien, was ja jetzt auch in guter Form war und eigentlich auch defensiv und alle haben schon Calafiori gelobt und so weiter, wird selbst für die schwierig, wenn da Spanien irgendwie 20 Mal aufs Tor schießt und noch Latte von Nico Williams da. Irgendwann verzweifelst du halt selbst oder zweifelst an deinen eigenen Fähigkeiten, auch wenn es ja da zur Halbzeitpause schon 2 Wechsel kam, Cristante und Cambiasso kam rein.
Genau.
Und trotzdem irgendwie merkst du, heute ist von Spanien wenig zu holen. Da müssen wir schon wirklich auf die 95. Minute hoffen, mit viel Durcheinander im Strafraum. Der Schiedsrichter redet noch mit dem und dem und Donnarumma schleicht sich mit vor. Aber auch das sollte da nicht sein, weil der Sieger konnte nur, oder der verdiente Sieger ist natürlich Spanien in dem Duell.
Ja, und das Bizarre ist, Italien hat ja kein schlechtes Spiel gemacht. Also sie waren deutlich unterlegen, aber ich fand, es gab immer wieder diese Momente, wo du gesehen hast, da funktioniert einiges und das sieht auch gut aus und es liegt quasi nicht am Willen oder so, es wäre totaler Quatsch. Also Italien hat alles nach Möglichkeit getan, hat dieses Spiel auch lange eng gehalten, das lag aber zu großen Teilen auch an Donnarumma, das muss man auch sagen, aber es gab die Chance, aufs 1:1 zu kommen und Italien hat ja auch versucht zu reagieren, also mit Cristante kommt die etwas defensivere Variante für Jorginho. Ich habe es nicht verstanden, weil man dann aus dem Pressing, da müssen wir gleich unbedingt nochmal drüber sprechen, gar nicht mehr rausgekommen ist, aber es hätte funktionieren können. Und Cambiasso hatte ja quasi einen Spezialauftrag. Das war ja total interessant. Mit Cambiasso hattest du ja gegen den Ball auf einmal oft eine Fünferkette, weil der oft in die letzte Kette mit reingefallen ist. Warum ist er da mit reingefallen? Ja, weil Nico Williams über diesen Flügel gekommen ist. Und ich denke, der Plan war, den verteidigen wir jetzt zu zweit, den doppeln wir mit Di Lorenzo und Cambiasso hat leider auch nicht so wirklich funktioniert, muss man sagen, weil dafür war Nico Williams einfach zu gut in diesem Spiel. Und selbst wenn Nico Williams mal den Ball verloren hat, was sogar ihm passiert ist in diesem Spiel, dann kam ja der vielleicht eigentliche Superstar dieses Spiels, nämlich das Gegenpressing von Spanien. Wie gut war das denn bitte?
Boah, das hat schon Spaß gemacht, dazu zu schauen. Also egal, ob es dann die 10-Meter-Befreiung war, 30-Meter-Pass von Italien, irgendwie kam immer noch ein Spanier dran. Wie gesagt, viele zweite Bälle, die dann da abgefangen wurde, wo dann einfach auch vielleicht Italien zu schluderig war oder das klarer hätte nach außen spielen können, mit auch mehr Nachrücken, mit mehr energisch in den Zweikampf gehen, sagt sich immer so einfach. Aber Spanien, ja, war da einfach plötzlich viel griffiger. Und das ist dann auch für mich, wie gesagt, eine eher neue Beobachtung. Das war jetzt auch so in den Testspielen nicht so klar zu erkennen, dass sie da so drauf gehen und auch einfach wirklich drauf pochen auf diese zweite Bälle. Dass es wirklich ein Element ist, wo sie sagen, wir müssen den Ball da kriegen. Ansonsten kombinieren die uns eben in Grund und Boden, die Italiener. Von dem her hat da das, was De La Fuente der Mannschaft mitgegeben hat, hat das funktioniert. Und das war eben, wie du sagst, der Superstar war da auch das Gegenpressing, weil so viele zweite Bälle da gelandet sind. Also da hat einem dann schon auch, wie du sagst, Italien eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber haben dann doch irgendwo leid getan, weil Spanien immer eine Antwort hatte, weil immer schon einer da war, sehr aufmerksam, Carvajal, Cucurella, ja, ich wiederhole mich, aber es war einfach meisterlich, könnte man sagen.
Jetzt ist es ja so, also logischerweise wird Spanien sehr viel gelobt und logischerweise liest du jetzt auch was von Titelfavorit und so weiter und so fort, aber wir haben ja schon aber wir haben viele dieser Turniere gesehen und wir wissen, es muss so viel zusammenkommen für einen Titel. Man kann nicht sagen, wer einen Titel gewinnt. Man kann immer nur sagen, dieses Team ist gerade in der Form, einen Titel zu gewinnen. Und das ist bei Spanien definitiv gerade der Fall. Man könnte aber schon auch Haare in der Suppe finden. Unter anderem, dass das eben nur ein 1:0 war gegen Italien. Unter anderem auch, dass man aus dieser überragenden ersten Hälfte mit einem 0:0 rauskommt und ein Eigentor braucht, um diesen Sieg zu holen. Das wären jetzt mal so zwei Haare, die ich dir mal vorschlagen würde. Was ist denn dein Gefühl? Ist das gerade das beste Spanien der Roberto Martinez Luis de la Fuente Zeit? Keine Ahnung, wo jetzt dieser Blooper herkommt, sorry.
Das ist Spanier, immerhin.
Ja, es ist einfach sehr spät gerade. Zumindest in meinem Kopf ist es gerade sehr spät. Also was ist dein Gefühl? Wo steht Spanien in seiner Entwicklung?
Also für die jetzt anderthalb Jahre unter Luis de la Fuente ist es aktuell das Beste. Sie sind natürlich auch in Topform, haben von den letzten 13 Spielen 11 gewonnen. Da reden wir über diese zwei Testspiele gegen Kolumbien und Brasilien im März. Das ist ja wurscht. Von dem her sind sie da sehr gut drauf. Sie haben eben, wie gesagt, sehr gute Mischung im Kader aus Weltklasse, aber eben auch viel Jugend und Frische, wo auch ein Petri vielleicht nicht ganz so überlastet ist von der Barca-Saison, wie vielleicht noch bei letzten Turnieren, wo manche einfach sehr, sehr frisch sind. Und sie durch diesen Mix im Kader mit verschiedenen Vereinen, die einfach gut zusammenpassen, scheinbar statt wenn das es nur irgendwie ein Block ist von irgendwie 6 Spielern aus einer Mannschaft, harmoniert das zusammen. Und natürlich bei Spaniens Kader kann man immer sagen, Weltklasse hier, super da, für großes Talent da, aber es fehlt vielleicht noch dieser klare Zielspieler, dieser effiziente Mittelstürmer, auch wenn, wie gesagt, Morata hat ja trotzdem ein gutes Spiel gemacht, auch gegen Kroatien getroffen, nachdem man eine schwierige Rückrunde hatte bei Atletico, aber er ist ja trotzdem schon meistens da und man hätte auch noch mit Rossellou einen ganz guten Backup auf der Bank, der trifft ja auch nicht nur gegen die Bayern, von dem her, da wäre schon was da auf der Neuen, aber das ist vielleicht noch, dass dir vielleicht vorne noch so ein Kane fehlt, ein Haaland, was auch immer, so diese wirklich pure Weltklasse, um wirklich zu sagen, jetzt auch an schwierigen Tagen wird er dir aus 2 Chancen 3 Tore machen oder so. Das ist jetzt bei Morata, da jetzt keiner, geht keiner ins Spiel und hat das Gefühl, der macht heute locker mal einen Hattrick oder so. Das ist bestimmt die Effizienz, das große Thema schon immer bei Spanien. Es war auch unter Luis Enrique, war es schon immer der Vergleich mit der Ketchupflasche. Du schüttelst und manchmal kommt gar nichts drauf und dann auf einmal kommt alles raus, dann gewinnen sie wieder 5-0, wie es auch in den beiden letzten Testspielen war, gegen Andorra und so weiter. Also es kann schon auch laufen. Da hatte dann in dem Fall, glaube ich, Oyarzabal einen Hattrick gemacht. Aber ja, die Mannschaft ist gut drauf, gut in Form, auch frisch, wirkt nicht komplett müde, überlastet, auch wenn natürlich trotzdem ein paar Madrilen eine lange Saison hatten. Es kommt aktuell, glaube ich, viel zusammen. Fehlt vielleicht höchstens ein klarer Neuner oder ein Weltklasse-Neuner, aber trotzdem hat auch Morata schon einen Saisontor. Also gibt da nicht viel zu kritisieren. Deswegen ist alles, was Luis de la Fuente aktuell macht, schon sehr gut. Wie es da, aber ich meine, man könnte jetzt sagen, dass normal käme jetzt die Phrase, ja, jetzt muss man mal gucken, wenn da mal ein schwieriger Gegner kommt. Ja, die haben Kroatien 3-0 geschlagen, hätte auch 3-2 ausgehen
das
können.
Das ist es eben. 8-8. Also, wenn man die Gegner einpreist, ist es derzeit das souveränste und beste Team dieser EM. Ja. Heißt trotzdem nicht, dass du Gegentor hast, aber das muss man eigentlich schon sagen. Genau, also mit 4-0 Toren bist jetzt auch sicher qualifiziert. Letzter Gruppenspieltag wird da dennoch auch nochmal interessant, weil aktuell Albanien 3., Kroatien 4., Kroatien spielt gegen Italien, Albanien dann gegen Spanien. Ich würde auch ehrlicherweise Italien jetzt nicht komplett abschreiben. Wie gesagt, die haben mir in Teilen schon auch gut gefallen. Spanien war eben einfach nur von 2 starken Teams das Bessere. Und das ist eben aber halt nicht unbedingt das, was sich in einem 1-0 durch Eigentor niederschlägt. Aber wir haben es ja jetzt aufgefangen. Das heißt, wir haben heute schöne Spiele gesehen, interessante Spiele gesehen. Jetzt wollen wir noch unsere Awards vergeben. MVP, Unsung Hero und Moment des Spiels. Nils, wer ist dein MVP?
Ja, erstmal bin ich froh, dass es eigentlich nur von 2 dieser 3 Spielen so richtig ein paar Geschichten gibt. Also ich hätte mir jetzt schwer getan, aus Dänemark-England was rauszuziehen. MVP ist dann vielleicht, also ich hatte auch erst überlegt, Jan Oblak, super Spiel gemacht. Kanicznik, war dann doch beim Gegentor noch beteiligt. Donnarumma auch super Spiel gemacht, aber ich würde Nico Williams, weil so unberechenbar und auch noch die Latte getroffen. Natürlich das 1-0 irgendwie mit erzwungen, mit doppelter Abfälschung. Wie gesagt, die Lorenzo wird den einen oder anderen schlechten Traum von Nico Williams haben. Und glaube, da werden ein paar Manager jetzt nochmal nachgeschaut haben, was ist jetzt seine fixe Ablöse, angeblich 50 Millionen. Also, aber den musste auch erstmal aus Bilbao, seinem Heimatort, rauskriegen. Also Nico Williams für mich der MVP des Spieltags.
Absolut, da kann man nur zustimmen, das ist eine sehr gute Wahl. Ich nehme natürlich trotzdem um der Diversität will noch einen zweiten Spieler. Ich würde Pierre-Emile Højbjerg von Dänemark nominieren, hat ein fantastisches Spiel gemacht. Der hat auch ganz oft alleine das Zentrum defensiv dicht gehalten, weil eben Hjulmand ja eben diese nachrückende Position ausgefüllt hat, eben immer wieder in den Zehnerraum vorgestoßen ist. Und ich finde, der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Es gab auch mehrere Szenen, wo Højbjerg derjenige war, der dann Umschaltsituationen verhindert hat. Plus er hatte noch eigene Schüsse, 5 Schüsse waren es insgesamt, die er hatte gegen England, und das war eine richtige Boss-Performance, meiner Meinung nach. Mein MVP dieses Spiels. Wer ist denn dein Unsung Hero dieses Spieltags?
Ja, auch da habe ich noch gezweifelt. Nehme ich Kukureya, den ich schon hier und da erwähnt am Radar läuft, aber ich glaube, ich würde da nochmal Jan Oblak erwähnen, weil ich finde schon, das war fast sogar ein perfektes Spiel von ihm. Beim Gegentor steht er vielleicht irgendwie diese 30 Zentimeter hinter der eigenen Linie, aber da wäre er auch sonst nicht rangekommen. Oder ich fand, Jan Oblak hat da lange die Slowenen im Spiel gehalten und auch gegen Mitrovic zum Verzweifeln gebracht, auch wenn schlussendlich, glaube ich, nur in Anführungszeichen nur 5 Paraden waren, aber auch so von der Strafraumbeherrschung, wenn mal was Langes reinkam mit seiner Faust, einfach dann klar weggeklärt das Ding. Also Jan Oblak nach einer schwierigen Saison, Atletico Sofia, viele Gegentore wie gefühlt, liegt aber auch an der Abwehr, der alten Abwehr, hat er mich da überrascht auch. Deswegen würde ich jetzt mal Unsung Jan Oblak nennen.
Dann haben wir, glaube ich, 2 Torhüter, weil ich glaube, ich nehme Donnarumma, weil wir haben ihn zwar erwähnt, aber trotzdem ist es ja irre, du machst ein fantastisches Spiel und verlierst trotzdem in einem chancenlosen Spiel, aber ohne Donnarumma wäre das noch deutlicher geworden, also mein Unsung Hero. Auch wenn er natürlich oft im Bild war. Das muss man dann doch sagen. Dein Moment des Spieltags.
Ja. Ja, ist verbunden mit einer Frage, du kennst dich da ein bisschen mehr aus. War das der lauteste Moment jemals in der Münchner Allianz Arena, diese 96. Minute? Das war, also für mich ist das der Moment des Spieltags, logisch, 96. Minute, dann Ausgleichstor und das inmitten dieser 100 Getränkebecher, Luka Jovic und wie gesagt, sehr laut, was da die Serben rausgebrüllt haben.
Also, ich war ja nicht vor Ort, ich kenne aber mir sehr vertraute Menschen, die vor Ort waren. Es soll wohl sehr laut gewesen sein, aber als jemand, der bei Rumänien gegen Ukraine da war und gesehen hat, dass es geht, dass die komplette Haupttribüne steht und singt und klatscht und jubelt, das war ja der Unterschied. Ich habe da schon auch drüber nachgedacht, warum war es denn jetzt bei Rumänien gegen Ukraine so eine tolle Stimmung? Und dann guckst du dir nochmal Videos aus dem Stadion an und merkst, ach so, guck mal, auf der Haupttribüne ist es auch erlaubt zu singen, ja. Da sind die fehlenden Dezibel, ihr Freunde. Deswegen, es kann sein, dass es der lauteste Moment war, den ich aber dann quasi nicht erlebt habe. Ich nehme es auf jeden Fall sehr gerne als Moment hiermit auf. Und dann ist tatsächlich die Frage, welchen Moment ich mir jetzt dann herauspicke. Ich möchte eigentlich nicht das Eigentor nehmen. Das wäre eigentlich schon, also mit dieser Geschichte, dass es eben so viele Eigentore gab bei dieser EM, obwohl die UEFA alles tut, um die Zahl zu reduzieren, indem sie McTominay den Treffer zugesprochen haben gegen die Schweiz.
Ja, stimmt.
Es war ursprünglich ein Eigentor, das heißt, eigentlich waren wir schon bei 6 Eigentoren, aber Stunde nach Spiel haben sie das dann geändert auf McTominay, deswegen sind es jetzt dann 5 Eigentore nach diesem von Calafiori, aber ich will kein Eigentor nehmen, deswegen nehme ich den Ausgleich von Hjulmand, weil ich das ja auch im Stadion erlebt habe und ich muss sagen, auch hier fantastische Stimmung, auch ehrlicherweise eher von der dänischen Seite über das ganze Spiel hinweg betrachtet. Und dieser Schuss aus dieser Lage, dass der dann so reingeht, das war schon, ja, das war ein...
Mit Innenpfosten ist auch immer lecker.
Ja, mit Innenpfosten aus 28 Metern. Also es war einfach, du siehst, dass er schießt. Und ich meine, solche Schüsse hat man als Fußballfan im Stadion einfach schon 100-mal gesehen und es kam nie was bei raus. Und dann auf einmal ist er halt drin und du denkst so, ach so einfach ist das, ja mach das doch mal bitte öfter. Also sprich, wir beide haben jetzt den Ausgleich, den 1-1 Ausgleich gewählt zu unserem Moment des Spieltags, aber ja, das ist mein Moment dieses Spieltags gewesen, Dänemark gegen.
Sind ja trotzdem viele Emotionen drin, finde ich auch gut.
Ja, Nils, Emotionen waren auch bei uns drin, wir sind über die Stunde gekommen, das hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht, aber umso mehr danke ich dir.
England.
Ja, ich wollte es eigentlich kurz abhandeln, aber ich habe dann doch, während ich über England gesprochen habe, gemerkt, ich habe da Redebedarf. Aber gut. Nils, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Es war wie immer eine Freude und auch in diesem One-on-One ist es doch mal schön, miteinander zu podcasten, oder?
Ja, und ich habe, glaube ich, wieder viel gelernt. Also es ist auch immer cool, dir zuzuhören. Deswegen danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und jetzt können wir sogar, jetzt ist ja Freitagmorgen, jetzt können wir Luis de la Fuente gratulieren zu seinem jetzt 63. Geburtstag.
Das war natürlich immer der Plan. Also alles Gute, Luis de la Fuente. Danke dir, lieber Nils. Und ich danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für euren Support, für eure Unterstützung. Bitte erzählt weiter, dass es diese EM-Sendung gibt. Ich habe neulich erst eine Instagram-Nachricht von jemandem bekommen, dessen Vater wohl immer noch die 3 Feeds vom Rasenfunk abonniert hat und nicht mitbekommen hat, dass wir was zur EM machen. Also, sprich, ruft eure Väter und Mütter an und fragt sie, ob sie schon alle Feeds abonniert haben vom Rasenfunk und sagt auch euren Freundinnen und Freunden und unterstützt uns bitte auf rasenfunk.de/supportersclub. Erfahrt ihr, wie das geht. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei FC Viktoria Jüterborg, bei Radde, bei Dave Mitchell, bei Johannes Meyer, bei Wiener in Berlin, und bei Micha. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns unterstützt und sich auch als SupporterInnen registriert. Herzlichen Dank dafür. Und dann bleibt gesund, bleibt uns gewogen, hört auch morgen wieder rein, denn da gibt es die nächste Folge. Macht's gut, bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.